Guten Abend. Wir haben jetzt unseren 6. Abend schon. Und ich staune, dass Sie immer noch so das durchhalten, jeden Abend zu kommen. Und heute sogar noch so viele. Ich muss mich gleich entschuldigen, die Folie ist nicht die beste. Ich sollte eine bessere, das nächste Mal werde ich eine bessere Folie verwenden. Wir sind ja jetzt im 5. Buch der Psalmen. Und sofern Sie das lesen können, können Sie hier feststellen, dass diese Psalmen sind 39 plus 5. Jetzt müssen wir schon wieder rechnen, Kinder. 39 plus 5 sind wie viele? Ja, 44 Psalmen sind im 5. Sehr gut, im 5. Buch. Und die 5, warum die 5 zum Schluss? Die 5, das haben wir schon mal besprochen. Die 5 zum Schluss sind Abschlusspsalmen. Die beginnen jeweils mit Halleluja und enden jeweils mit Halleluja. Also das ist das große Halleluja zum Schluss. Und die anderen, die dann übrig bleiben, sind 39 Psalmen, so wie auch im 1. Buch. Da haben wir 2 plus 39 Psalmen. Wenn wir jetzt schauen, ist dieses Buch eingeteilt, da haben wir zuerst im Psalm 107 einen Einleitungspsalm und dann, dieser Einleitungspsalm beginnt mit Danket. Psalm 107. Ein Danket-Psalm. Danket Yahweh. Denn er ist gut und seine Gnade währet ewiglich. Dann folgen 3 David-Psalmen, 108 und 109 und 110. Und dann kommen 7 unbenannte, also ohne Namen, 111, 112, 113, 114, 115, 116 und 117. Der kürzeste Psalm. Und dann kommt ein langer, der 118er, der ist auch ohne Namen. Das ist wie eine Überleitung zu dem Zentrum des Buches. Da ist schon eine Vorbereitung. Er beginnt auch so wie der Psalm 107. Dankt dem Herrn, denn er ist gut. Ja, seine Gnade währet ewiglich. Und nach dem Psalm 118 kommt das Zentrum. Der berühmte Psalm 119, ein alphabetischer Psalm mit 8-mal A, 8-mal B, 8-mal C, 8-mal D und so weiter. 176 Verse. Und nachher, nach dem großen 119er Psalm, in dem fast jeder Vers über das Wort Gottes spricht, ich glaube, es sind nur 3 Verse, die den Ausdruck Wort Gottes nicht drinnen haben. Jeder Vers über das Wort Gottes, Psalm 119. Nach diesem langen Psalm 119 kommen die Stufenlieder von Psalm 120 bis 134. Das müssen wir schon wieder rechnen, wie viele sind das? 120 bis 134. Das ist jetzt schon für die Älteren wahrscheinlich. 120 und wie viel ist 134? Bitte? 14 und wenn wir 120 noch dazu rechnen würden, oder das tun wir jetzt auch, dann haben wir 14 plus 1, also 15. Den 120er nehmen wir gerade mit. Also 120 plus die 14, dann haben wir 15 Psalmen. Und die 15 Psalmen haben alle die gleiche Überschrift. Stufenlied oder Wallfahrtslied. Wir werden uns nachher noch mit diesen Wallfahrtsliedern ein bisschen genauer auseinandersetzen. Nach diesen 2 Zentren, also der 119er ist das eine Zentrum und die 15 Stufenlieder sind das andere Zentrum. Nach dem Zentrum gibt es dann noch einmal 3 plus 8, 3 plus 7 plus 1. 3 Unbenannte und 8 von David, 7 plus 1 von David. Das gibt 11 Psalmen. Wir haben das vor dem Zentrum, haben wir 3 plus 7 plus 1. Und nach dem Zentrum haben wir 3 plus 7 plus 1. Wenn wir die David und die unbenannten Psalmen zusammennehmen. 11 Psalmen vor dem Zentrum, 11 Psalmen nach dem Zentrum. Und dann kommt der Schlusslob, die 5 Schlusspsalmen, Halleluja. Dann haben wir also wieder ein ganz geordnetes Buch. In der Mitte steht der 119er und diese 15 Stufen Lieder. Und die 15 Stufen Lieder, die haben das Besondere, dass der Psalm, der genau in der Mitte ist, bei den Stufenliedern, 7 plus 1 plus 7, der eine in der Mitte, ist der einzige Psalm von Salomo im Buch 5. Salomo hat, da hatten wir schon einen Psalm im Buch 2 und jetzt haben wir einen Psalm von Salomo im Buch 5 und das ist genau der in der Mitte steht von den 15 Stufenliedern. Es ist also auch ein Zentrum hier. Gut, soweit. Wir wollen jetzt, ich habe gestern schon gesagt, das darf ich noch kurz wiederholen, ich habe gestern schon gesagt, die Situation des Volkes nach der Rückkehr aus dem babylonischen Exil, aus der babylonischen Gefangenschaft, wird hier aufgezeigt. Und in diesem 5. Buch gibt es die Antwort auf das Buch 4, wo vor allem die Situation des Volkes während der Gefangenschaft sich wieder gespiegelt hatte in Buch 4. In Buch 5 also die Antwort, das haben wir gestern ja schon besprochen. Der Beginn von Buch 5 ist also der 107er Psalm, ein Aufruf an die Zurückgekehrten aus der Gefangenschaft. Die Frommen, sie sollen Gott loben und preisen für seine wunderbaren Taten, die er an den Menschenkindern tut. Das wird mehrmals wiederholt. Und zum Schluss, bei diesen 5 großen Halleluja-Psalmen, ganz zum Schluss, da möchte ich noch darauf aufmerksam machen, oder fast ganz zum Schluss, ist ein sehr interessanter Psalm. Der Psalm 149 und ganz, ganz zum Schluss der Psalm 150. Der Psalm 150, der ist ein Aufruf zum Loben. Lobt den Mächtigen in seinem Heiligtum, lobt ihn, 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 lobt ihn. Immer, immer wieder, lobt ihn. Alles, was Atem hat, lobe den Herrn. Halleluja. Halleluja heißt übrigens, ist Hebräisch, Halleluja. Und Halleluja bedeutet, lobet Jahwe. Ja ist die Abkürzung von Jahwe. Halleluja, Halleluja. Hallelu heißt lobet, Jahwe. Also wenn ihr das nächste Mal Halleluja ruft, dann wisst ihr, lobet Jahwe heißt das. 149. Fast ganz zum Schluss. Ist ein ganz eigenartiger Psalm. Singet dem Herrn ein neues Lied, sein Lob in der Versammlung der Frommen. Die Frommen, das sind die Gläubigen. Ähnlich wie Psalm 107, dort werden sie auch so genannt, die der Herr erlöst hat. Vers 2, Israel freue sich seines Schöpfers, die Söhne Zions seien fröhlich über ihren König. Loben sollen sie seinen Namen mit Reigen und Handpauken und Laute ihm spielen. Mit Handpauken und Laute ihm spielen. Denn der Herr hat Gefallen an seinem Volk. Er schmückt die Gebeugten mit Heil. Frohlocken sollen die Frommen in Herrlichkeit, jubeln auf ihren Lagern. Auf ihren Lagern heißt auf dem Bett. Kinder, wenn ihr heute Abend ins Bett geht, könnt ihr an den Psalm denken, wenn wir den Tag abschließen, dann soll man jubeln auf dem Lager, jubeln auf dem Bett. Um einfach dem Herrn die Ehre zu geben, Herr, das war ein Tag, den du uns geschenkt hast und wir freuen uns auf den morgigen Tag. Und du wirst die ganze Nacht, während wir schlafen, wirst du über uns wachen und wirst auf uns Acht geben. Da kann man jubeln. Da braucht man nicht Angst zu haben, wenn man ins Bett geht. Stimmt's? So ist es. Also, Lobeserhebungen des Mächtigen, Vers 6. Lobeserhebungen des Mächtigen seien in ihrer Kehle und ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand. Das ist eigenartig. Die Gläubigen bekommen ein Schwert in die Hand. Die Gläubigen sollen doch nicht kämpfen mit dem Schwert. Wieso steht hier, die Gläubigen bekommen ein Schwert in die Hand? Lesen wir weiter. Ein zweischneidiges Schwert in ihrer Hand, um Vergeltung zu üben an den Völkern, Bestrafungen an den Völkerschaften, um ihre Könige zu binden mit Ketten und ihre Edlen mit eisernen Fesseln, um an ihnen zu vollziehen das aufgeschriebene Gericht. Das ist die Pracht aller seiner Frommen. Liebe Geschwister, es gibt einen Tag, da vollführt der Herr ein Gericht. Das wird hier vorausgesagt. Es gibt einen Tag, da vollführt der Herr Gericht. Und die Seinen, die Frommen, sind mit ihm im Gericht. Sie sind mit ihm und dürfen jetzt sehen, wie der Herr Gerechtigkeit walten lässt. Es ist ein gerechter Gott und alles Böse wird einmal bestraft. Alles Böse. Und es ist schwer, wenn einem Ungerechtigkeit geschieht. Ich weiß, wie das schmerzt. Man wird ungerecht behandelt und man sagt, es ist ungerecht, es ist einfach ungerecht und es tut weh. Und Sie dürfen ruhig Schmerzen haben, wenn Sie ungerecht behandelt werden. Aber Sie dürfen eines wissen, der Herr wird jede Ungerechtigkeit bestrafen. Und hier werden diese, die so bittere Schmerzen erduldet haben, an der Ungerechtigkeit, wie viele Gläubige sind einfach getötet worden von ungerechten Menschen. Jetzt dürfen diese mit dem Herrn zusammenkommen und Gericht ausüben. Ein ungewohnter Gedanke, aber es ist tatsächlich so, es gibt einen Gott, der richtet auf Erden. Es gibt einen Gott, der das Böse vergilt und das sollen die Gläubigen wissen. Und sie dürfen sich freuen, weil Gott Gerechtigkeit walten lassen wird über alles, über jedes Geschöpf. So endet dieser Psalm. Die Gläubigen dürfen mit dem König regieren und Gericht ausüben. So, und jetzt gehen wir zu den, der letzte Satz noch, damit ist das Königreich Gottes zu seinem Ziel gekommen, der Schöpfer Israels ist König und die Unbußfertigen werden gerichtet. Und jetzt gehen wir zu den Stufenpsalmen. Psalm 120, das dürfen wir jetzt aufschlagen. Die Stufenpsalmen oder Wallfahrtspsalmen. Das Wort, das hier geschrieben steht, Stufenlieder oder Wallfahrtslieder, heißt im Hebräischen Lied des Aufsteigens. Und es bezieht sich oder könnte sich darauf beziehen, auf das Hinaufziehen nach Jerusalem. Jerusalem liegt auf einem Berg oben. Und wenn die Israeliten zu dem Hause des Herrn hinaufzogen, mussten sie den Berg hinaufgehen, bis zur Anhöhe. Jerusalem lag auf der Anhöhe oben und dort stand der Tempel. An drei Festen, dreimal im Jahr sind sie hinaufgezogen, um dem Herrn dort Loblieder zu singen und Gaben zu bringen, Opfern am Passafest, am Pfingstfest und am Laubhüttenfest. Kamen sie und wenn sie da hinaufzogen, sangen sie Lieder, Wallfahrtslieder, Lieder der Hinaufzüge. Eine andere Möglichkeit ist auch, dass diese stufenweise fortschreitenden Gedanken hier, dass es deshalb Stufenlied heißt, weil hier stufenweise fortschreitende Gedanken sind. Das heißt, es wird, der eine Psalm führt zum nächsten, der nächste zum nächsten. Ich werde es Ihnen gleich zeigen. Also Stufenlieder und es geht zu einem Höhepunkt. Der Höhepunkt ist Psalm 132, 133 und 134. Die letzten drei sind der große Höhepunkt dieser 15 Lieder. Ich habe Ihnen hier auf der Folie gezeigt, es sind das erste, der 120er, der ist von unbekannt, 21 auch, aber der 122er ist von David, 123 ist unbekannt, 124 ist von David, 125, 126 ist unbekannt, 127, der in der Mitte, ist von Salomo, 128, 129 ist von unbekannt, 130 von unbekannt, 131 von David, 132 von Unbekannt, 133 von David, 134 von Unbekannt. Hier liegt eine gewisse Symmetrie. Der erste und der letzte, die entsprechen einander, das werde ich gleich zeigen. Und dazwischen liegen diese Psalmen, so abwechselnd, einer von Unbekannt, dann David, Unbekannt, dann David, dann zwei Unbekannt, dann Salomo, dann zwei Unbekannt, dann in der letzten Gruppe ein Unbekannt, dann David, ein Unbekannt, dann David. Und dann kommen der letzte und der erste sind auch unbekannt, von Unbekannt. Nun, worum geht es? Zuerst machen wir einen Überblick und dann schauen wir uns die Psalmen ein bisschen genauer an. Also, der 120er beginnt mit Not und Verzweiflung. Ich gehe jetzt eine Stufe, eine Treppe mit Ihnen hoch. Ja? Wir beginnen mal ganz unten. Und er beginnt ja auch wirklich ganz unten. Zum Herrn rief ich in meiner Not, er hat mich erhört. Jahwe, befreie meine Seele von der Lippe der Lüge und von der Zunge des Truges. Also der Psalmist ist in großer Not. Und er ist weit weg von Jerusalem. Vers 5. Wehe mir, dass ich weile in Meschech. Also Meschech, das ist weit weg von Jerusalem. Meschech war der Bruder von Magog. 1. Mose 10. Im Kaukasus, irgendwo. Weit weg von Jerusalem. Und dann, ich wohne bei den Zelten Kedars. Kedar war ein Sohn von Ismael. Das war irgendwo in Syrien, syrisch-arabische Wüste. Weit, weit weg von Jerusalem. Lange genug hat meine Seele gewohnt bei denen, die den Frieden hassen. Ich bin des Friedens, aber wenn ich rede, sind sie auf Krieg aus. Also es beginnt ganz unten. Da ist Not, da ist Entfernung von Jerusalem und da ist Verzweiflung. Oder nicht ganz Verzweiflung, er betet ja immerhin noch. Aber schon fast Verzweiflung. Psalm 121 ist er immer noch in Not, aber jetzt beginnt er seine Augen aufzuheben. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Ja, welche Berge? Nicht die Schweizer Berge, nein, nicht die Schweizer Berge. Die Berge von Israel natürlich. Dort, wo das Jerusalem liegt, auf einer Bergeshöhe und dort stand der Tempel. Auf dem Berg oben. Und er denkt in Gedanken, er ist zwar weiter irgendwo bei den Zelten Kedars und in Meschech, aber er denkt an den Berg dort in Jerusalem. Dort ist der Herr zu Hause, in dem Tempel. Ich hebe meine Augen auf zu den Bergen. Woher wird meine Hilfe kommen? Meine Hilfe kommt von Jahwe, der Himmel und Erde gemacht hat, der Schöpfer. Also, er ist immer noch in Not, aber er weiß, wo er hinschauen soll, in Richtung Berge, Hoffnung aus der Ferne. Und er denkt dran, der Herr schläft nicht. Es sieht zwar so aus, als ob der Herr schläft, manchmal kommt es einem auch im eigenen Leben zuvor, wenn man viel Not erlebt und viel Leiden, denkt man, der Herr schläft. Der Herr schläft doch nicht. Er schlummert nicht, der Hüter Israels. Er behütet dich. Also, er ist Hoffnung, Hoffnung aus der Not heraus. Dann weiter. In Psalm 122, da geht es dann um eine Erinnerung. Woran erinnert er sich? Lesen wir. Ich freute mich, als sie zu mir sagten, zum Haus des Herrn wollen wir gehen. Also, er denkt zurück. Damals, als wir da noch in Jerusalem wohnten, da haben wir uns aufgemacht und da haben die haben gesagt, kommt, wir gehen, es ist Passafest und es ist Pfingstfest und es ist Laubhüttenfest, kommt, wir gehen hinauf zum Hause des Herrn. Und jetzt erinnert er sich, ach, wie schön war das, in die Nähe Gottes zu ziehen. Still standen dann unsere Füße in deinen Toren, Jerusalem. Er erinnert sich, da sind sie hinaufgezogen und dann standen sie in diesem heiligen Tempel. Und sie waren so überwältigt. Da standen die Füße still. Wow, alles ist Heiligkeit. Gott wohnt in diesem Tempel. Jerusalem, die du aufgebaut bist als eine fest in sich geschlossene Stadt, wohin die Stämme hinaufziehen, die Stämme Jahwes. Das sind die Israeliten, die Stämme Israels, die Stämme Jahwes. Ein Zeugnis für Israel, um zu loben den Namen Jahwes. Ja, dorthin sind Throne gesetzt fürs Gericht, Throne für das Haus Davids. Er denkt dran, dort ist der Thron, wo der König sitzen sollte, der Gerichtsthron, der Thron des Richters. Der König war damals Richter und König. Er sehnt sich nach der Heimkehr nach Jerusalem. Er sehnt sich nach dieser Zeit, wo dort der Thron steht auf dem Zionsberg. Throne für das Haus Davids. Bittet um den Frieden Jerusalems. Jetzt kommt er wieder auf den Boden. Jetzt erinnert er sich, dass er ja in der Ferne ist. Bittet um den Frieden Jerusalems. In sicherer Ruhe seien die, die dich lieben. Friede sei in deinem Festungswerk. Sichere Ruhe in deinen Palästen. Jetzt kommt die Bitte, die Fürbitte, dass Gott sich doch erinnern möge an Jerusalem. Und dass er an Jerusalem denkt und das Volk wieder zurückführt. Vers 8, meiner Brüder und meiner Gefährten wegen will ich sagen, Friede sei in dir. Des Hauses des Herrn, unseres Gottes wegen, will ich dir Gutes suchen. Also warum denkt er an Jerusalem? Warum ist ihm das so wichtig? Wegen dem Haus Gottes, weil dort Gott wohnt. Für uns ist das ein bisschen ungewohnt, ich weiß. Denn wir wissen alle, dass Gott kein Haus hat auf der Erde. Das Haus Gottes auf der Erde, das sind die Gläubigen. Da ist das Haus Gottes. Ich weiß, wir sagen manchmal, die Versammlungssaal ist das Haus Gottes, aber ich weiß, wir verstehen darunter nicht, dass Gott da wohnt. Gott wohnt nicht im Versammlungssaal. Nein, das Haus Gottes sind die Menschen, sind die Gläubigen. Das ist neutestamentlich. Es gibt keine Städte auf der Erde, wo Gott besonders wohnen sollte. Nirgends, nicht in Moskau, nicht in New York, nicht in Washington, und nicht in Brüssel und nicht in Jerusalem. Nirgends wohnt Gott. Gott wohnt in den Gläubigen. Und jetzt ist es für uns schwierig, so zu denken. Weil wir wissen, aber damals war das so. Gott hat ein Haus erkoren, auserwählt. Und es wurde extra gebaut für ihn. Das war das Haus Gottes, der Tempel. Und Gott hat sich entschieden, in diesem Tempel zu wohnen. Gott hat seine Königsherrschaft auf Erden aufgerichtet. In all diesen Jahren der alten Haushaltung Israels wohnte Gott in dem Tempel. Nun, die wussten auch, dass der Allmächtige, Salomo, wusste auch, dass der Himmel aller Himmel Gott nicht fassen können. Der Himmel aller Himmel können dich nicht fassen. Wie viel weniger dieses Haus, das ich dir gebaut habe. Aber Gott hat gesagt, ich will trotzdem, wie symbolisch, in diesem Haus wohnen, dort ist meine Gegenwart. Und dort, wenn Menschen ein Opfer bringen müssen, wollen, dann müssen sie dorthin kommen. Und nirgendwo anders konnten sie ein Opfer darbringen. Nur im Haus Gottes. Das war das Zentralheiligtum. Gemeinde Jesu hat heute kein Zentralheiligtum. Der Herr Jesus hatte mal mit der Samariterin gesprochen. Die Samariterin hat gefragt, wer hat Recht? Die Samariter oder die Juden? Wohnt Gott auf dem Berg Garizim oder wohnt Gott auf dem Berg in Jerusalem? Wo ist das Haus Gottes? Die haben einen Streit gehabt, die Samariter und die Juden. Und der Herr Jesus sagt, Frau, es kommt die Stunde und sie ist schon da, da man den Vater nicht in einem Haus, in einem irdischen Haus anbeten wird, sondern da man den Vater in Geist und in Wahrheit anbeten wird. Der Vater sucht solche, die ihn im Geist und in Wahrheit anbeten. Wahrheit im Gegensatz zu Schatten. Der Tempel war nämlich ein Schatten von dem wahren Tempel. Der wahre Tempel ist der geistliche Tempel. Und Gott wird im Geist angebetet, egal wo wir sind. Wir können in die Gegenwart Gottes treten. Nun, das konnten die Israeliten nicht. Für sie war es das Schlimmste, wenn sie außerhalb des Landes sein mussten und nicht im Lande sein. Also sie waren wie tot, wenn sie nicht im Lande waren. Wenn das Volk weggeführt war und wenn der König weggeführt war, dann war Israel wie tot, wie eine Leiche. Hesekiel wird das mal beschrieben. Sie fühlen sich wie eine Leiche, wie Totengebeine. Und wenn der Herr sie dann zurückführte damals, da kamen die Totengebeine zusammen. Und dann hat er sie zurückgeführt. Dann wurden sie wieder lebendig. unter Zerubabel damals, im Jahre 538 vor Christus. Jetzt zurück. Ich merke schon, ich mache es jetzt gleich mit Ihnen so, wir gehen jetzt diese Psalmen schon gründlicher durch, da brauchen wir, dann, sonst schaffen wir das in der Zeit nicht. Also wir gehen jetzt einfach weiter, wir gehen jetzt Stufe für Stufe hinauf. Psalm 122. Wegen des Hauses unseres Gottes, deswegen will ich dir Gutes suchen, weil dort das Haus Gottes war. Damals war das so, das war das Königreich Gottes auf Erden, in Israel, und das Zentralheiligtum stand in Jerusalem. Psalm 123. Ich hebe meine Augen auf zu dir, der du thronst in den Himmeln. Ah, jetzt weiß er. Gott thront in den Himmeln. Gott thront im Himmel. Siehe, wie die Augen der Knechte auf die Hand ihres Herrn, wie die Augen der Magd auf die Hand ihrer Gebieterin. So sind unsere Augen gerichtet auf Jahwe, unseren Gott, bis er uns gnädig ist. Hier ist die große Bitte und die Erinnerung, wir müssen warten. Gott wohnt im Himmel und er hat zu seinem Zeitpunkt, wird er eingreifen und wird er uns zurückführen aus der Gefangenschaft. Es geht um Warten. Also warten auf das gnädige Handeln Jahwes, bis er Gnade gibt und die Gnade heißt, dass er sie zurückführt aus der Gefangenschaft. Sei uns gnädig, Jahwe, sei uns gnädig, denn reichlich sind wir mit Verachtung gesättigt. Die haben uns so verachtet, dass wir genug haben davon, von Verachtung. Sie sind immer noch in der Gefangenschaft. Zu dem Zeitpunkt, wo dieser Psalm nimmt den Zeitpunkt ein, wo Israel in der Gefangenschaft ist. Vers 4, reichlich ist unsere Seele gesättigt mit dem Spott der Sorglosen, mit der Verachtung der Hochmütigen. Sie haben genug davon. Aber man muss warten. Auch wir müssen warten manchmal. Es ist eine gesunde Übung, auch wenn man verspottet wird. Israel musste warten. Psalm 124, nächste Stufe. Wenn nicht Jahwe für uns gewesen wäre, möge Israel sagen, wenn nicht Jahwe für uns gewesen wäre, als die Menschen gegen uns aufstanden, dann hätten sie uns lebend verschlungen, als ihr Zorn gegen uns entbrannte. Dann hätten die Wasser uns überflutet. Dann wäre ein Strom über unsere Seele hingegangen. Dann wären die wildwogenden Wasser über unsere Seele hingegangen. Heute haben wir die Kinder erzählt, wie das ist, wenn ein Gewitter in den Bergen geschieht. Wenn ein Gewitter in den Bergen kommt, in der Schweiz oder in Österreich oder irgendwo, wo sie in den Bergen sind, wenn da ein Gewitter kommt, dann wird ein kleines Bächlein zu einem reißenden Bach. Dann ist man in Lebensgefahr, wenn man dort in der Nähe steht. Dann können Steine runterkommen und so weiter. Und hier sagt er, wenn der Herr nicht für uns gewesen wäre, dann hätten die Wasser uns überflutet, wäre ein Strom über unsere Seele hingegangen. Das heißt, unsere Seele, unser Leben wäre aufgezehrt worden. Dann wären die wildwogenden Wasser über unsere Seele hingegangen. Gelobt sei Jahwe, der uns ihren Zähnen nicht zur Beute gab. Unsere Seele ist entronnen wie ein Vogel aus der Schlinge der Vogelsteller. Die Schlinge ist zerrissen und wir sind frei. Unsere Hilfe ist im Namen Jahwes, der Himmel und Erde gemacht hat. Dieser Satz, den hatten wir schon in 122, Vers 9 gelesen. 121, Vers 2 gelesen. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. 121, Vers 2. Und jetzt hier, 124, Vers 8. Unsere Hilfe ist im Namen Jahwes, der Himmel und Erde gemacht hat. Nicht in fleischlicher Kraft, nicht in eigenen Mühen, nicht in Kompromissen, nicht in Menschen, auf die man sich verlässt. In dem Herrn ist unsere Hilfe. Der Herr, der Schöpfer, ist über Himmel und Erde. Der Herr, der auch der Schöpfer ist, aller Völker und aller Widersacher und aller Feinde. Also, hier ist ein Rückblick. Man merkt schon, jetzt ist die Hoffnung sehr stark. Unsere Seele ist entronnen, unsere Seele ist frei. Der Herr hat uns nicht preisgegeben, die Feinde haben uns nicht aufgerieben dort in der Gefangenschaft. Es geht weiter zum zweiten, zum sechsten Psalm. Hoffnung, große Hoffnung. 125. Die auf Jahwe vertrauen, sind wie der Berg Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Wenn jemand auf den Herrn vertraut, dann wird er feststehen. Feststehen wie der Berg Zion. Der Berg Zion steht hier für den Regierungsberg Gottes. Auf dem Berge Zion, so war das die Verheißung im Alten Testament, auf dem Berge Zion, da wird Gott herrschen in alle Ewigkeit. Der König, der Sohn Davids, wird dort herrschen in alle Ewigkeit. Also, die auf Jahwe vertrauen, sind gleich dem Berge Zion, der nicht wankt, der ewiglich bleibt. Jerusalem, Berge sind rings um sie her, so ist der Herr rings um sein Volk. Also genauso wie die Berge Jerusalem umgeben, so umgibt der Herr sein Volk, von nun an bis in Ewigkeit. Denn nicht ruhen, Vers 3, nicht ruhen wird der Stab der Gottlosigkeit auf dem Losteil der Gerechten, damit die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken nach Unrecht. Das ist ein bisschen ein schwieriger Vers. Darf ich ihn ein bisschen erklären? Er sagt, nicht auf Dauer werden die Gottlosen das Zepter in der Hand führen. Das heißt, nicht auf Dauer werden die Gottlosen stark sein und regieren. Nein, ihre Zeit ist bemessen. Die Zeit, wo Gottes Volk unter der Fremdherrschaft steht, wird ein Ende haben. Nicht ruhen, nicht bleiben, wird der Stab der Gottlosigkeit auf dem Los der Gerechten. Die Gerechten, das sind das Volk Gottes, und die hatten ein Losteil. Das heißt, jeder Israelit, als Josua die Israeliten eingeführt hatte ins Land, wurde durch Los jedem Israelit ein Stück Land zugeteilt. Das Losteil ist das Feld, das jedem Israeliten gehört. Und jetzt waren die Feinde da und haben die Feinde das Besitztum der Israeliten beherrscht. Und er sagt, das wird nicht auf Dauer sein. Sie waren ja in der Gefangenschaft, sie waren verschleppt. Aber nicht auf Dauer wird das Zepter der Gottlosigkeit bleiben, damit die Gerechten ihre Hände nicht ausstrecken nach Unrecht. Damit ja nicht die Gerechten noch auf die Idee kommen könnten, jetzt mit bösen Mitteln sich ihr Recht zu holen. Das sollen sie nicht. Die Gerechten sollen nicht mit eigenen Mitteln sich ihr Recht verschaffen. Sie sollen auf den Herrn warten. Sie sollen auf den Herrn vertrauen. Der wird zu seiner Zeit eingreifen. Und wenn uns Menschen was anhaben und wenn sie uns angreifen, dann müssen wir uns nicht verteidigen. Wir müssen, wenn es um unsere persönliche Sache geht, wenn es um uns als Person geht, brauchen wir uns nicht verteidigen. Wenn es um das Evangelium geht, dann wollen wir verteidigen, dann wollen wir kämpfen. Hat Paulus auch getan. Wenn es um die Sache Gottes geht, dann wollen wir kämpfen. Wenn es um uns geht, um unsere Vorteile, beziehungsweise wenn wir benachteiligt werden, dann brauchen wir nicht zu kämpfen. Wir haben es nicht nötig. Nicht auf Dauer wird der Gottlose alles in der Hand haben, das Zepter in der Hand führen. Nein. Vers 4. Tue Gutes den guten Herr und denen, die aufrichtigen Herzen sind. Tue Gutes den Guten. Die Guten sind hier die, die durch Jesus Christus, beziehungsweise die durch Jahwe, Vergebung ihrer Sünden haben. Denen, die aufrichtigen Herzen sind. Die Gerechten. Vers 5. Die aber, die auf ihre krummen Wege abbiegen, die lässt Jahwe dahinfahren mit Übeltätern. Das heißt, Gott wird eingreifen. Gott wird sie, die jetzt ihre krummen Wege gehen, Gott wird sie dahinfahren lassen mit den Frevlern. Gott wird sie bestrafen, heißt es. Gott wird eingreifen. Friede wird über Israel sein. Über Israel wird Friede sein, aber über den Ungerechten wird Strafe kommen. Psalm 126. Die Rückführung. Oh, jetzt wird's schön. Jetzt kommt ein Freudenpsalm. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, da waren wir wie Träumende. Da war unser Mund voll Lachen und unsere Zunge voll Jubel. Da sprach man unter den Völkern, Jahwe hat Großes an ihnen getan. Ja, Großes hat Jahwe an uns getan. Wir waren fröhlich. Und jetzt kommt im zweiten Teil des Psalms kommt eine Bitte. Bring unsere Gefangenen zurück, Herr. Zuerst spricht er von der Rückführung und dann sagt er aber, dann kommt die Bitte, aber bring unsere Gefangenen zurück. Was heißt das? Nicht alle sind gleich zurückgekommen. Zuerst kam Zerubabel und ein Teil des Volkes kam mit ihm. Das waren etwa 50.000. Aber der Rest des Volkes war noch in der Gefangenschaft und blieb zurück. Und jetzt ist die Bitte, bring unsere Gefangenen zurück, Herr. Die Rückführung und die Wiederherstellung Israels ist also noch nicht vollendet zu dem Zeitpunkt. Bring sie zurück wie die Bäche im Südland. Die Bäche, die kommen im Winter. Im Winter kommt das Wasser. Im Sommer ist alles trocken in Israel. Da gibt es keine Bäche. Und im Winter kommen sie wieder. So bringt der Herr, so soll der Herr die Israeliten zurückbringen. Vers 5. Die mit Tränen säen, werden mit Jubel ernten. Dann werden sie also, wie war das? Als die Israeliten zurückkamen, was haben sie gemacht? Da haben sie dieses Saatgut, da haben sie das, jeder in seinem eigenen Feld, sieht er, Steine und trocken und alles und nichts bebaut. Und da haben sie ihr Saatgut genommen und haben gearbeitet, den Boden aufgelockert und haben geschuftet. Und der Schweiß vermischte sich mit Tränen. Es ist schwer, aber das bisschen, was wir haben, das streuen wir jetzt aus, den bisschen Samen. Und möge Gott Frucht schenken. Und er sagt, die mit Tränen säen, die werden mit Jubel ernten. Das war damals eine harte Zeit, im Haggai ist es beschrieben. Im Heimatland bestellten sie mit Tränen in den verwilderten, ausgetrockneten Gegenden ihre Äcker. Vers 7, wer weinend hingeht und trägt den Samen zur Aussaat trägt, der kommt mit Jubel zurück und trägt seine Gaben. Er sagt, es wird sich gelohnt haben. Die Tränen und die Mühe, es wird sich gelohnt haben. Am nächsten Jahr kommen sie dann, jetzt wird geerntet. Oder ein halbes Jahr später, jetzt wird geerntet. Also Rückführung, Freude, aber die Wiederherstellung ist noch nicht fertig. Psalm 127, ein Stufenlied von Salomo. Wenn Jahwe das Haus nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergeblich. Nun, wie war denn das damals? Was war das Erste, was sie tun sollten, als sie zurückkamen aus der Gefangenschaft? Was war das Erste? Baut das Haus Jahwes, baut es. Den Tempel Salomos, der soll wieder aufgebaut werden. Kein Wunder, dass hier dieser Psalm von Salomo ist. Es erinnert an den Tempel Salomos. Das Haus und die Stadt. Aber was hilft es, wenn der Herr nicht Gelingen schenkt? Wenn der Herr nicht das Werk tut? Wenn der Herr nicht baut, arbeiten die Bauleute vergeblich daran. Wenn der Herr die Stadt nicht bewacht, wacht der Wächter vergeblich. Vergeblich ist es für euch, dass ihr früh aufsteht und spät aufbleibt, das Brot der Mühsal esset. Also sie mühen sich ab, sie verzichten auf wertvollen Schlaf und schuften und schuften. Und jetzt sagt er, es wird nicht durch menschliche Mittel und menschliche Fleisch geschehen. Es wird durch die Kraft Gottes geschehen. Das Eigentliche tut der Herr. Wenn der Herr eingreift, wenn der Herr sein Ja gibt, dann wird die Sache aufblühen. Der Herr baut das Haus, der Herr baut die Stadt. Haus ist hier im doppelten Sinn, der Tempel und auch die Familien, das Haus jedes Israeliten. Der Herr schenkt es im Schlaf. Ebenso viel gibt er seinen Geliebten im Schlaf. Was sonst nur mit viel Schlafverzicht und Mühe zu erarbeiten ist, das gibt der Herr im Schlaf. Was heißt das? Wenn der Herr segnet, dann gedeiht alles, da staunt man nur. Es geht weiter und weiter und weiter. Die anderen schuften und verzichten auf Schlaf, aber dort, wo der Herr segnet, dort geschieht das in einer Kürze, mit Leichtigkeit. Vers 3, siehe, Söhne sind ein Erbteil des Herrn, Kinder sind ein Erbteil des Herrn. Leibesfrucht ist eine Belohnung, ein Geschenk. Wie Pfeile in der Hand eines Helden, so sind die Söhne der Jugend. Von dem Hausbauen geht er zum Familienbauen. Israels Söhne sollen vermehrt werden. Was hat Gott versprochen? Wenn der Herr zurückkehrt, dann wird Israel gedeihen und sie werden Nachkommen haben und Nachkommen über Nachkommen in alle Ewigkeit. Steht in Hesekiel 37 am Ende. Sie werden von Geschlecht zu Geschlecht Nachkommen haben und weiter und weiter und weiter und weiter in alle Ewigkeit. Immer Nachkommen, Nachkommen, Nachkommen. So steht es in Hesekiel 37. Das ist die Prophetie. Im Alten Testament war das so bildhaft vorgestellt. Das Reich Gottes wächst und wächst und wächst und wächst. Die waren noch nicht im Neuen Testament. Die wissen noch nicht, wie das dann wirklich in der Erfüllung geschah. Aber im Alten Testament ist es alles mit irdischen Bildern beschrieben, das Reich Gottes. Wenn wir im Alten Testament sind, dann denken wir mit irdischen Bildern. Da bleiben wir bei einem irdischen Tempel, der ist ewig und da gibt es irdische Familien und die werden immer größer und immer größer, alle in alle Ewigkeit. Das Alte Testament spricht irdisch, spricht nicht himmlisch. Erst im Neuen Testament erfahren wir, dass das Königreich Gottes ein himmlisches Reich ist und dass der Thron Davids nicht in Jerusalem aufgestellt wird, sondern im himmlischen Jerusalem. Das erfahren wir aber erst im Neuen Testament. Deshalb, wenn wir im Alten Testament sind, müssen wir alttestamentlich denken. Und dann gehen wir mit dem Denken vom Alten Testament ins Neue Testament und dann erfahren wir, ach so ist die Erfüllung von den Verheißungen. Und dann staunen wir. Also das Haus, die Stadt, die ewige Stadt wird hier vom Herrn gebaut und die Söhne Israels werden vermehrt und vermehrt und vermehrt. Selig der Mann, der seine Köcher mit ihnen gefüllt hat, die werden nicht zuschanden, wenn sie mit Feinden reden im Tor. An dieser Stelle wollen wir kurz unterbrechen, wieder ein Lied singen und dann Fortsetzung machen. Übrigens, wenn Sie die Stufenlieder sehen wollen, das sind die Stufenlieder. Es ist eine gute Hilfe, wenn man sich den Text einfach zusammen kopiert und dann aneinander klebt. Und da hat man die ganzen Stufenlieder neben sich und da kann man Farben nehmen, ein bisschen herumzeichnen und was vergleichen. Das ist ein ganz gutes Mittel, um sich mit dem Wort Gottes zu beschäftigen. Und dann merkt man sich es auch besser. Also, wir sind jetzt im Psalm 128. Selig jeder, der Jahwe fürchtet, der da wandelt in seinen Wegen. Deiner Hände fleißigen Erwerb, du darfst ihn essen. Selig bist du und gut ist es um dich. Deine Frau wird gleich sein einem fruchtbaren Weinstock im Inneren deines Hauses. Deine Söhne gleich Ölbaumsprossen rings um den Tisch. Man muss fast lachen, wenn man diese Bilder vergleicht. Für uns sind sie ungewohnt, ja. Aber für die Israeliten damals ein schönes Bild, ja. Die Söhne sind wie Sprossen von einem Ölbaum rings um den Tisch, also da aufgestellt oder aufgefädelt. Ja. Was Schönes, reiche Familie, viel Segen des Herrn, Fruchtbarkeit. Siehe, so wird der Mann gesegnet, der den Herrn fürchtet. Vers 5, segnen wird dich Jahwe von Zion aus. Und du wirst sehen auf das Gute Jerusalems alle Tage deines Lebens und du wirst sehen die Söhne deiner Söhne Friede über Israel. Du wirst die Kinder deiner Kinder sehen. Also das war für Israeliten sehr schön, wenn sie Enkelkinder sehen konnten, vielleicht sogar noch die Kinder der Enkelkinder. Segen für die einzelne Familie, die Jahwe fürchtet. Der Herr baut das Haus. Der Herr schenkt den Segen. Der Herr gibt es wie im Schlaf. Es ist nicht die Frucht der Mühe, es ist die Frucht des Segens des Herrn. Und dieser Segen wird hier beschrieben. Für den, der den Herrn fürchtet. So war es auch für Israel, für die, die den Herrn fürchten. Friede über Israel. Psalm 129. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend auf. So soll Israel sagen. Oftmals haben sie mich bedrängt von meiner Jugend an. Dennoch haben sie mich nicht überwältigt. Pflüge haben auf meinen Rücken gepflügt, haben lang gezogen ihre Furchen. Es ist schrecklich, das Bild, oder? Ein Pflug auf dem Rücken. Das heißt, die haben die ausgepeitscht, da ist das Blut herausgebrochen aus den Adern. Das war schwer. Sklavendienst mussten sie leisten bei den Feinden. Oftmals haben sie mich bedrängt. Vers 4. Jahwe ist gerecht. Er hat das Seil der Gottlosen durchgeschnitten. Vers 5. Mögen zu Schanden werden und zurückweichen alle, die Zion hassen. Mögen sie sein wie das Gras auf den Dächern, das verdorrt, ehe man es ausrauft, womit der Schnitter seine Hand nicht füllt, noch der Garbenbinder seinen Schoß. Und die Vorübergehenden sollen nicht sagen, des Herrn Segen sei über euch und wir segnen euch im Namen des Herrn. Hier wird ein Fluch ausgesprochen. Ein Fluch über die, die Gott hassen. Wer Zion hasst, der hasst Gott. Zion stand für das Volk Gottes und den Tempel Gottes, die Herrschaft Gottes. Und wer Zion hasste, der war ein Gotteshasser. Und hier wird ein Fluch ausgesprochen über Gotteshasser. Vielleicht denken Sie, das ist aber nicht neutestamentlich. Doch, es ist neutestamentlich. Was sagt der Apostel Paulus? Wer den Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. 1. Korinther 16. Das ist einfach Tatsache. Wer Christus verachtet und verachtet und verachtet bis zuletzt, der wird verflucht sein. Das ist eine schreckliche Realität. Hier wird also ein Gericht über die Zionshasser ausgesprochen und Befreiung. Der Jubel über die Befreiung. Oftmals haben sie uns so stark bedrängt, aber Vers 4, der Herr ist gerecht. Zur rechten Zeit ist er eingegriffen, hat das Seil durchgeschnitten, das Seil, das uns gebunden hat. Psalm 130. Aus den Tiefen rufe ich, Herr, zu dir. Mein Herr, höre auf meine Stimme, lass deine Ohren aufmerksam sein auf die Stimme deines Flehens. Wenn du Sünden behältst, Herr, mein Herr, wer kann bestehen? Doch bei dir ist Vergebung, damit man dich fürchte. Ich harre auf Jahwe, meine Seele harrt und auf sein Wort warte ich. Meine Seele wartet auf meinen Herrn, mehr als die Wächter auf den Morgen, die Wächter auf den Morgen. Es ist so ein Lied, der Wächter, der wartet auf den Morgen, wartet auf den Morgen, wartet auf den Morgen. Merkt ihr, wie er wartet? Wartet auf den Morgen. Der wird extra wiederholt. Ja? Es dauert lange, wann kommt endlich der Morgen? Ja? Und so harrt meine Seele auf den Herrn. Hier ist das Harren auf den Herrn. Aber was hier besonders betont wird, ist nicht die körperliche Gefangenschaft, nein. Es ist jetzt die geistliche Gefangenschaft, Sünden. Wenn der Herr Sünde zurechnet oder Sünde behält, wer kann bestehen? Doch bei dir ist Vergebung. Der Herr befreit nicht nur aus Gefangenschaft, aus der Gefangenschaft des Körpers. Er befreit auch aus der Gefangenschaft der Seele, Gefangenschaft in Sünden. Der Herr, meine Seele wartet auf meinen Herrn. Das heißt, er hofft. Er setzt sein ganzes Vertrauen auf den Herrn, auch wenn er noch warten muss, wie der Wächter auf den Morgen, der Wächter auf den Morgen. Vers 7. Harre Israel auf Jahwe, Denn bei Jahwe ist die Gnade und viel Erlösung bei ihm. Und er ist es, der Israel erlösen wird von allen seinen Ungerechtigkeiten. Der Psalmist weiß, dass Israel noch nicht erlöst ist von den Ungerechtigkeiten. Sie sind zwar zurückgekehrt aus der Gefangenschaft, aber von den Ungerechtigkeiten der Sünde sind sie noch nicht befreit. Psalm 131. Wenn wir schon gerade beim Thema Seele sind. Jahwe, nicht hoch ist mein Herz, noch sind meine Augen hochfahrend und ich gehe nicht mit Dingen um, die zu groß und zu wunderbar für mich sind. Habe ich nicht beschwichtigt und stillgemacht meine Seele? Jetzt kommt die Seele zur Ruhe. Wie ein gestilltes Kind an seiner Mutter, wie ein gestilltes Kind ist meine Seele in mir. Ja, da schreit das Baby und dann schreit es nicht mehr. Wieso schreit es nicht mehr? Ja, jetzt hat es getrunken, jetzt ist alles in Ordnung, jetzt ist Friede und alles ist gut. Das Kind ist gestillt. Deshalb sagt man ja stillen, oder? Kommt ja, das deutsche Wort stillen kommt ja gerade davon, dass das Kind dann nicht mehr schreit. Wie ein gestilltes Kind an seiner Mutter, wie ein gestilltes Kind ist meine Seele in mir. Das heißt, jetzt ist meine Seele befriedigt in dem Herrn. Ich habe Ruhe gefunden in dem Herrn. Harre Israel auf Jahwe von nun an bis in Ewigkeit. Psalm 132, jetzt kommt der Höhepunkt. Ein Stufenlied, gedenke Jahwe dem David all seine Mühsal. Herr, erinnere dich an den Bund Gottes mit David. Gedenke, Herr, erinnere dich, Herr, gedenke dem David alle seine Mühsal, welcher dem Herrn schwor, ein Gelübde tat dem starken Jakobs. Also der David hat geschworen. Er will dem Herrn ein Haus bauen, oder? Vers 3. Ich werde nicht in das Zelt meines Hauses hineingehen, ich werde nicht auf das Lager meines Bettes steigen, ich werde nicht Schlaf gestatten meinen Augen und Schlummer meinen Augenlidern, bis ich eine Stätte finde für den Herrn, Wohnungen für den starken Jakobs. Was hat der David gesagt? Ich werde nicht ruhen, bis ich einen Tempel habe für den Herrn. Er wollte einen Tempel bauen für die Bundeslade. Vers 6, siehe, wir hörten von ihr, von der Bundeslade, wir hörten von ihr in Ephrata, wir fanden sie im Felde Jaars. Lass uns eingehen in seine Wohnungen, niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Also der David hörte, wo die Bundeslade war. Die Bundeslade, die irrte umher. Die war mal dort und mal da. Sie war nicht zu Hause, sie war nicht in Jerusalem. Und da hat er die Bundeslade mit großen Feierlichkeiten in die Stadt Jerusalem holen lassen. Und dann, als die Bundeslade in Jerusalem war, dann war nur noch ein Wunsch, jetzt bauen wir einen Tempel für die Bundeslade. Darum geht es hier. Und dann lasst uns eingehen in seine Wohnungen. Also wir wollen dorthin gehen, wo der Herr wohnt, in seinem Tempel. Das ist gemeint. Lasst uns niederfallen vor dem Schemel seiner Füße. Gott, der Tempel war der Schemel seiner Füße. Ja, das wird so beschrieben in den Propheten. Der Himmel ist sein Thron und die Erde und der Tempel ist wie der Schemel seiner Füße, das Land. Vers 8, stehe auf, Jahwe, zu deiner Ruhe, du und die Lade deiner Stärke, die Bundeslade. Möchten deine Priester bekleidet werden mit Gerechtigkeit und deine Frommen jubeln, wegen Davids, deines Knechtes, weise nicht ab das Angesicht deines Gesalbten. Der König betet hier und sagt, Herr, höre, wegen David, höre. Der Herr hat dem David geschworen, in Wahrheit, er wird nicht abweichen von der Frucht deines, er wird davon nicht abweichen, Doppelpunkt. Jetzt kommt das Zitat, von der Frucht deines Leibes will ich auf deinem Thron setzen. Und wenn deine Söhne meinen Bund bewahren und meine Zeugnisse, die ich sie lehren werde, dann sollen auch ihre Söhne auf deinem Thron sitzen, auf ewig. Denn Jahwe hat Zion erwählt. Er hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Zion ist also Jerusalem und der Tempelberg. Jahwe hat Zion erwählt, hat es begehrt zu seiner Wohnstätte. Vers 14, dies ist meine Ruhestadt auf ewig, hier will ich wohnen. Gott sagt, hier in Jerusalem baue ich meinen ewigen Tempel. Das war die Vorstellung. Das ewige Reich Gottes sollte von Jerusalem ausgehen. Nun, im Neuen Testament wissen wir, dass das ein himmlisches Jerusalem war, aber im Alten Testament dachte man an ein irdisches Jerusalem. Das ist meine Ruhestadt auf ewig, hier will ich wohnen, denn ich habe es begehrt. Meine Speise will ich reichlich segnen, seine Speise will ich reichlich segnen, seine Bedürftige sättigen mit Brot, seine Priester will ich bekleiden mit Heil, seine Frommen will ich jubeln lassen, ja, jubeln. Dort werde ich ein Horn hervorsprossen lassen dem David. Das haben wir gestern gelesen. David wird mächtig werden. Das Königshaus David wird ganz, ganz, ganz mächtig werden. Wenn der Sohn Davids auf dem Thron sitzt, der zweite David wird kommen und wird sich setzen auf den Thron Davids und wird eine riesengroße Macht haben. Nun, der kam schon und er hat sich schon gesetzt zur Rechten der Majestät in dem Himmel. Das wissen wir aus dem Neuen Testament. Dort will ich eine Leuchte zurüsten meinem Gesalbten. Die Leuchte ist der Messias, der ewige Messias. Vers 18, seine Feinde will ich bekleiden mit Schande und auf ihm wird seine Krone blühen. Dieser Messias wird alle Feinde unterwerfen. Psalm 133, jetzt sind wir fast am Höhepunkt. Und es geht wieder ums Wohnen. Achten Sie. Sieh, wie gut und wie lieblich, wenn Brüder in Eintracht beisammen wohnen. Gottes Wohnung. Die Brüder wohnen jetzt in der Wohnung Gottes. Gottes Wohnung ist kein Haus mit Steinen gebaut. Das ist die Gemeinde des lebendigen Gottes. Das Volk Gottes ist jetzt die Wohnung Gottes. Die Brüder wohnen mit Eintracht. Ach, wie lieblich, wie schön ist das, wenn die so beieinander sind. Brüder sind übrigens auch die Schwestern eingeschlossen. Und jetzt beschreibt er den Segen, welch ein großer Segen das ist, wenn die Brüder einträchtig, einmütig beieinander wohnen. Das ist wie das feine Öl auf dem Haupt, das auf dem Bart herabfloss, dem Bart Aarons, das herabfloss auf den Saum seiner Gewänder. Das ist ein lustiges Bild. Der Aaron, der wurde ja gesalbt zum hohen Priester. Da wurde ihm das Öl aufgegossen. Und da tropfte das Öl herunter und fließt in den Bart und tropft von dem Bart weiter auf den Boden. Das Öl stand hier als Segen Gottes, wie ein Bild vom Heiligen Geist, die Kraft Gottes und die Weisheit Gottes, die Ausrüstung Gottes. Der hohe Priester, das war für die Israeliten was Wunderbares. Jetzt ist das Öl auf dem hohen Priester, jetzt ist er gesalbt, ab jetzt ist er hoher Priester. Das ist wie der Tau auf dem Hermon, der herabfällt auf Zions Berge. Der Tau, der alles anfeuchtet. Und wenn in Israel alles feucht wird, dann gibt es Frucht, dann wächst es. Bei uns, wir verstehen das nicht, weil wir haben ja ständig Regen und wir haben kein Problem mit Wasser. Aber dort in dieser Gegend ist das Wasser unendlich wichtig. Das herabfällt auf Zions Berge, denn dort hat der Herr Segen geboten. Leben in Ewigkeit. Das ist eine der ganz wenigen Stellen im Alten Testament, wo vom ewigen Leben die Rede ist. Diese Stelle. In Daniel gibt es noch eine Stelle. Es gibt ganz wenig Stellen, wo vom ewigen Leben die Rede ist. Hier sagt er, Leben in Ewigkeit. Dieses Volk wird gesegnet mit Leben in Ewigkeit. Es wird ewig leben. Und das bringt uns zu dem letzten großen Lob Jahwes am Ende der Stufe, die höchste Stufe hier. Siehe, lobt den Herrn. Im Hebräischen sagt man, segnet den Herrn. Ich denke im Russischen auch. Blagoslavenje oder wieso, wie das heißt. Also lobet heißt segnet. Ja? Segnen, loben. Segnet den Herrn, lobet den Herrn, alle Knechte des Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn in den Nächten. Erhebt eure Hände im Heiligtum und segnet den Herrn. Jetzt kriegt der Herr den Segen zurück. Er hat gesegnet. Jetzt bekommt er ihn durch Lob, kommt er den Segen, bekommt er den Segen zurück. Der Herr, Jahwe, segne dich von Zion aus, der Himmel und Erde gemacht hat. Also und wieder geht es retour. Der Herr gibt den Segen wieder zurück von Zion aus. Wir haben hier also eine, um den Psalm 127 rundherum sind diese Stufenlieder gepaart. Die Stufenlieder sind in drei Gruppen. Wenn Sie genau schauen, ich gebe eine andere Folie. Hier. Jede Gruppe beginnt mit Not und endet mit einem großen Ermutigung oder großen Segen. Die erste Gruppe, 120 bis 124, beginnt mit dem Exil, also mit dem Menschen, der in Mesech und in Kedar, bei den Zelten Kedars wohnt. Es beginnt mit Not und dann endet es mit: unsere Hilfe ist im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das zweite, die mittlere Gruppe, 125 bis 129, beginnt mit: das Zepter der Frevler, also die Frevler herrschen, die Gottlosen herrschen. Und er sagt, das wird nicht so bleiben, Friede über Israel. Und es endet mit Israel, Befreiung, bekommt Befreiung von den Bedrängern, die Zions Hasser werden gerichtet. Und der Segen Jahwes ist auf Israel. Wir segnen euch. Dann 130 beginnt in der Tiefe, aber jetzt ist es die Sündentiefe. 130, Tiefe der Sünden, aus der Tiefe rufe ich Herr zu dir, o Herr, höre meine Bitte. Und dann spricht er, wenn du, Herr, Sünden zu anrechnen würdest, behalten würdest, dann wäre es aus mit uns. Harre auf den Herrn. Und es endet mit: segnet Jahwe, die ihr steht im Hause Jahwes im Heiligtum. Jahwe, segne dich von Zion aus, der Himmel und Erde gemacht hat. Wir haben hier also eine dreifachen Ring. Aber beachten Sie bitte, es ist eine Stufe führt zum anderen. Psalm 120, meine Seele. Psalm 121, der Herr behütet meine Seele. Ausgang und Eingang behütet er. Ausgang, Eingang, Psalm 122, lasst uns gehen zum Haus des Jahwe. Gehen. Dann, Throne sind dort, Psalm 122. 123, Jahwe thront. Unsere Seele ist gesättigt mit Verachtung, 123. 124, Not ist über unsere Seele. Unsere Seele ist entronnen, unsere Seele, wir sind frei. Und er erwähnt dann den Zion, den Berg Zion und Israel. Und das geht zu 125, vertraut auf den Herrn. Die auf den Herrn vertrauen, sind wie der Zion, der ewig bleibt. Friede über Israel. Dann der Zion geht weiter in 126, die Gefangenen Zions. Als der Herr die Gefangenen Zions zurückführte, da waren wir wie die Träumenden. Träumen führt zu 127, der Herr gibt es den Seinen im Schlaf. Söhne gibt er ihnen, wie Pfeile, der Köcher voll. Söhne führt zu 128, die Frau wird fruchtbar sein und wird viele Söhne haben. Segen vom Zion aus, Friede über Israel. Israel, Zion, führt zu 129. Israel wird befreit von den Bedrängern, die Zion hassen. Der Herr segne euch und wir segnen euch. Israel wird also befreit. Israel, das führt zu 130. Der Herr wird Israel erlösen. Meine Seele, harre Israel. Meine Seele soll harren. Meine Seele führt zu 131. Nicht hoch ist mein Herz, meine Seele ist still. Still? Still führt zu 132. Gedenke David eine Ruhestätte für den Herrn, wo er still sein kann. Und Segen. Zion soll gesegnet werden, 132. Dann 133, Segen. Das führt bei 133 zu diesem schönen Psalm. Wie schön ist es, wenn Brüder beieinander sind? Da ist der Segen des Herrn. Wie der Tau über Zion. Segen führt auch zu 134. Segnet den Herrn, die ihr steht im Hause des Herrn im Heiligtum. Jahwe segne dich von Zion aus, der Himmel und Erde gemacht hat. Haben Sie es gemerkt? Einer führt zum Nächsten, führt zum Nächsten, führt zum Nächsten. Er hängt sich immer an einen Gedankengang vom Ersten bis zum Nächsten. Wie eine Treppe, wie eine Stufe, geht es immer höher. Das ist die Stufenlieder. Wir müssen hier schließen. Und der Herr segne uns von Zion aus, von dem himmlischen Zion. Wir wollen beten, stehen dazu auf.